Herzlich willkommen zu die ungeschminkte Wahrheit, der Creator Podcast mit Donatella Divanese und Manuel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die ungeschminkte Wahrheit mit Gottes Sohn höchstpersönlich, dem Manuel.
Und der Kirchenglockenläuten genervten Donatella.
Ja, das muss ich leider sagen. Wir saßen gerade im Wohnzimmer. Ich war ganz konzentriert auf meine Arbeit, weil ich noch ein paar Dinge zu erledigen hatte. Und im Hintergrund hatten wir ja schöne Soul-Rap-Music, eine Playlist von Spotify, irgendwas Chilliges. Und von draußen ertönten Kirchenglocken, die mir meine Nerven raubten.
Wie haben die gemacht?
Ding, ding, ding.
Ja. Donatella war ganz genervt und sagte, warum läuten denn Kirchenglocken? Und dann sagte ich, naja, das deutet ja die Uhrzeit an. Früher dass die Menschen, hat es den Menschen gezeigt, wann, wie viel Uhr es ist und dass sie in die Kirche kommen sollen. Und dann sagt Donatella, ja, früher war früher. Heute haben die Menschen Uhren. Da braucht man keine Kirchenglocken.
Ja, mehr. Das ist doch wirklich schlimm. Naja, egal. Und da sind wir auch schon eigentlich so fast beim Thema, denn ich muss euch was erzählen. Ich bin ja momentan sehr schwer beschäftigt mit so vielen Projekten auf einmal. Unter anderem bin ich ja noch Studentin im letzten Semester der sozialen Arbeit und schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit, ja. Ich habe aus Gründen ein Thema gewählt, in das ich eigentlich unfreiwillig involviert bin oder wurde, indem eben mein Mann, der jetzt gerade zu meiner Linken sitzt, davon betroffen war. Es geht darum, um den Sektenausstieg und von LGBTQ-Personen oder Sekten- und Freikirchenausstieg und die daraus resultierenden psychosozialen Folgen und was die soziale Arbeit dem entgegenwirken kann oder wie die soziale Arbeit dem entgegenwirken kann. Das ist mein Titel, mein Motto quasi für meine Bachelorarbeit. Genau. Und damit bin ich natürlich sehr viel damit beschäftigt. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Nun ja, mein Mann zu meiner Linken hat viel Erfahrung damit gesammelt in seinem früheren Leben. Und wir haben tatsächlich dieses Thema noch nie in einer Podcast-Folge besprochen. Und ich habe mir dann heute mal so überlegt, warum nutzen wir nicht mal eine Folge, um, ich sag jetzt mal so, nicht im Detail darauf einzugehen, im Sinne von jetzt erzählen wir seine ganze Lebensgeschichte, sondern dass wir wirklich versuchen, aus den Augen eines Kindes diese Sichtweisen, diese Thematik so ein bisschen zu ergründen. Das heißt, ich werde dir einfach mal aus meiner 0815-Welt dir als Experten ein paar Fragen stellen, damit wir einfach mal ergründen, warum sind Menschen dazu fähig? Also warum sind Menschen, wie soll ich sagen, im Auftrag Gottes dazu fähig, andere Menschen zu diskriminieren, auszugrenzen, hin und wieder auch mal zu beleidigen, bla bla. Also, nein, warte, ja, was möchtest du sagen?
Sag du erst mal.
Ja, genau. Das ist heute Thema, weil ich das sehr, sehr interessant finde, aber auch gleichzeitig muss natürlich sehr viel darüber aufgeklärt werden, das ist ganz klar. Ich denke, wir steigen einfach mal in das Thema ein. Vielleicht magst du mal 2, 3 Sätze darüber verlieren, wie du da drin gelandet bist, wie das für dich war und wie du den Absprung geschafft hast.
Naja, also ich möchte einmal kurz zurückschalten. Also es ist ein sehr persönliches Thema, was mich natürlich schon seit jetzt knapp 6 Jahren begleitet, also der Ausstieg, und worüber ich ja auch in unserem Fernseh-TV-Format gesprochen habe und das auch ein bisschen bildhaft gemacht habe, aber hier im Podcast haben wir natürlich noch nie drüber gesprochen. Wie gesagt, ein sehr persönliches Thema und zu schlechten Zeiten geht es mir auch nicht gut damit, aber zu guten Zeiten schon. Und Donatella hat mich heute gefragt oder gestern gefragt, ob wir das vielleicht irgendwie aufgreifen könnten. Und ich habe darum gebeten, wirklich nur Fragen zu stellen, weil ich sonst schnell in meinem Film drin bin und das so abstotter und wie ich das schon tausendmal auch erklärt habe in meinem Leben. und immer wieder auch versucht habe, irgendwie eine Geschichte zu packen. Deswegen bin ich gespannt auf deine Fragen, die ich tatsächlich noch nicht kenne, um dann wirklich nur auf die Fragen zu antworten.
Soll ich dir was verraten?
Ja.
Ich kenne diese Fragen auch nicht. Ich habe mir keine Fragen notiert. Ich glaube, da muss ich heute mal improvisieren. Aber ihr kennt mich. Ich bin immer mal wieder verpeilt und denke mir dann spontan etwas aus. Es könnte ganz unterhaltsam werden.
Und wir kennen uns ja jetzt auch schon länger und so auch die Geschichte. Du kennst ja meine Geschichte und hast auch schon einiges durch damit. Dementsprechend bin ich ganz zuversichtlich, dass du kluge Fragen stellen wirst und ich hoffentlich auch adäquat darauf antworten könnte. Ja. Du hattest gefragt, wie ich da reingekommen bin, wie ich den Absprung geschafft habe. Reingekommen bin ich in freikirchliche Kreise durch meinen Vater, als ich 11 war. Mein Vater, also von Haus aus muss ich dazu sagen, sind wir römisch-katholisch. Meine Mutter Deutsche, mein Vater Italiener, erzkatholisch. Aber als ich 11 war, hat sich mein Vater einer christlich-fundamentalen Freikirche angeschlossen, damals noch in Unterfranken, und hat dann angefangen, mich mitzunehmen. Und ab diesem Zeitpunkt war ich in diesen Kreisen drin, seit ich 11 bin. Den Absprung habe ich tatsächlich erst 2019 geschafft. Da war ich 39.
Genau. Wo fangen wir dann mal an? Ich würde jetzt einfach mal die Fragen stellen, wie war das dann in der Pubertät? Also du hast ja irgendwann gemerkt, irgendwie bist du an Männern interessiert, irgendwie macht dich das auch vielleicht an, also so nackte Männerkörper, du hast dir vielleicht auch vorgestellt, wie ist das mit einem Mann irgendwann mal zusammenzuleben, wie ist das sexuelle Erfahrung mit Männern zusammen und. Wie war das für dich, dass du das zu unterdrücken, beziehungsweise wie hast du es geschafft, das zu unterdrücken über Jahrzehnte?
Also ich weiß schon immer, seit ich denken kann, schon als Kind, frühester Jugendlicher, dass ich eigentlich auf Männer stehe, dass ich schwul bin. Schon, also seit ich denken kann. Als ich natürlich dann so mit 11 da reingezogen wurde, das ist ja eine Phase, ein Alter, wo man gerade so anfängt, dann auch Sexualität zu entdecken, war ich diesen Predigten natürlich ausgesetzt, die Homosexualität verteufelten. Das hörte ich jeden Sonntag, na gut, jeden Sonntag nicht, aber an den Tagen, wo das gepredigt wurde und auch die ablehnende Haltung aus dieser Kirche, die wirklich homophob durch und durch ist, die göttliche Ordnung Mann-Frau nur sehen und Homosexualität ist sündhaft, ist teuflisch, ist nicht gottgewollt und man darf es nicht ausleben, man darf nicht so sein. Und da wurde ich damit konfrontiert und merkte schnell, okay, irgendwie fühle ich anders, als ich eigentlich darf. Und dann hat eigentlich so eine jahrzehntelange Selbstkasteiung angefangen, indem ich mir immer wieder auch nicht denken wollte, nicht Fantasien darüber haben wollte, dagegen angekämpft habe, mich seelsorgerlich damit auseinandergesetzt, zu Seelsorgern gegangen bin, irgendwann mich auch mal geöffnet habe, als ich glaube ich so 16, 17 das erste Mal war, dass ich Probleme damit habe, in Anführungsstrichen. Und ich habe das alles unterdrückt, zum Beispiel auch Thema Selbstbefriedigung, dass ich Wochen, Monate lang das nicht gemacht habe, weil erstens die Selbstbefriedigung schon mal schlecht und zweitens schon mal gar nicht an Männer zu denken. Also mein ganzes Denken und Handeln war davon beeinflusst, was mir gesagt wurde, was die Bibel angeblich von mir möchte.
Okay, also ich habe jetzt hier nochmal eine Frage, weil bei mir während meiner Kindheit, ich denke, dass ich nicht dazu fähig gewesen wäre, all diese Dinge, die man mir eventuell erzählt hätte, zu glauben. Mhm. Wie hast du dich während deiner Kindheit von anderen Kindern unterschieden? Also warum bist du prädestiniert dazu gewesen, um all diesen Schwachsinn zu glauben?
Naja, also solche Kirchen, Sekten, ähnliche Strukturen, die fangen Menschen natürlich da ein, wo sie empfindlich oder empfänglich sind. Und ich habe in dieser Freikirche schnell ein Zuhause gefunden. Also mein Elternhaus war recht zerstritten. Meine Eltern haben sich auch scheiden lassen, als ich dann 12 war. Also meine Mutter hat sich das nicht lange angeguckt mit meinem Vater. Also die Ehe war schon immer schlecht. Und als mein Vater in diese Kirche kam, gab es da nur noch Streit. Und ein Jahr ist meine Mutter da auch stellenweise mitgegangen. Und danach hat sie sich auch von meinem Vater scheiden lassen. Also ein zerrüttetes Elternhaus. Ich hatte keine Geschwister, habe keine Geschwister. Und in dieser Freikirche, das war eine große Familie. Da waren Jugendliche, da habe ich Freunde gefunden. Und das ist so, die fangen einen natürlich emotional damit, mit ganz viel Liebe, mit diesem Love-Bombing und du bist wertvoll und du bist gut, wie du bist, solange sie nicht wissen, wer du wirklich bist oder solange du das natürlich auch zurückhältst. Ja, und da geht man dahin, man hat eine Struktur, man hat ein Zuhause. Mhm. Ich war dann auch zur Bibelstunde unter der Woche oder zur Jugendstunde, zum Jugendkreis. Also ich habe das bekommen, was ich zu Hause nicht bekommen habe. Und diese Strukturen fangen Menschen, die psychisch labil sind, die auf der Suche sind, die Sinn suchen natürlich auch. Ich bin auch immer schon ein Mensch gewesen, auch als Jugendlicher, der oft auch sehr nach dem Sinn gefragt hat, gerne in der Natur, bin mich auch immer gefragt habe, wo das herkommt. Und auf all das habe ich Antworten bekommen.
Okay,
bis ich dann eben damit in den Struggle kam mit meinen eigenen Gefühlen.
Also das heißt, im Umkehrschluss mit einfachen Worten kann man eigentlich sagen, je mehr man dir das ins Hirn geprügelt hat, desto mehr hast du es geglaubt. Und je weniger du vom 0815 normalen Standardleben mitbekommen hast, desto normaler war das letzte.
Na klar, also das ist ja ein Brainwashing. Also du hörst ja immer die gleichen Sprüche, dir wird Angst gemacht, das ist ein ganz großer Aspekt in der Bibel, die gelehrt wird. Also die Bibel wurde in diesen Kreisen, wo ich war, von Buchstabe wortgetreu genau geglaubt. Also alles, was in der Bibel stand, war richtig. Und es gab natürlich auch eine Hölle, es gab Sünde, es gab Vergehung, es gab Strafen von Gott. Also ganz viel wurde auch mit Angst gearbeitet. Mhm. Und damit kam ich natürlich immer in den Konflikt, weil ich merkte, so wie ich bin, komme ich nicht in den Himmel zum Beispiel. Ich habe mich ja dann mit 14 auch diesem Glauben bewusst zugewandt, weil ich Angst hatte, verloren zu gehen, wenn ich sterbe oder wenn Jesus wiederkommt, diese ganzen apokalyptischen Geschichten. Also mit ganz viel Angst versucht man sich krampfhaft so zu verhalten, dass man diesem Gott, diesem Jesus, diesem Gott, wie er einem präsentiert wird, zu gefallen. Und du bist in diesen Kreisen in einer ganz eigenen Bubble. Also ich durfte keine fremden Freunde haben, also keine Freunde aus der Welt, keine Schulfreunde, mit denen ich dann abhängen durfte. Ich war nie auf irgendwelchen Partys. Du wirst ja ganz in diesen Kreisen ganz bewusst davon weggehalten, weil es wird ja als Sünde verkauft, als sündhafte Welt, die dich befleckt und die dich unrein macht. Und schon hast du gar keine Lust, oder also Lust schon, aber du weißt, du darfst nicht. Und dann spaltet sich das ab, weil du willst es eigentlich, weißt, du darfst es nicht. Und dann adaptierst du das. Also du nimmst das an und lebst damit und findest dich damit zurecht in dem Denken, ich bin richtig. Und die da draußen sind alle böse und verloren. Und ich bin ein Kind Gottes und ich werde irgendwann gerettet werden und darf ins Paradies.
Okay. Interessant.
Also das legitimiert dann das, dass du deine eigenen Gefühle und all das unterdrückst aus Angst, mit der Sünde verloren zu gehen und von Gott getrennt zu sein.
Ja. Du hattest gerade die Bibel erwähnt. In der Bibel steht ja so vieles geschrieben, was ja auch sehr doppeldeutig ist. Wieso hast du dir damals nicht schon die Frage gestellt, wie das Ganze gemeint sein könnte. Denn ich habe schon von vielen, auch PodcasterInnen, eben zu diesem Thema gehört, dass das auch immer irgendwie Auslegungssache ist. Wieso hast du damals nicht schon hinterfragt, ist das so oder so gemeint?
Also ich habe immer hinterfragt, ich war immer ein zweifelnder Mensch, der auch nie alles eins zu eins genommen hat. Ich habe auch immer hinterfragt, bin auch immer wieder angeeckt, auch im späteren Alter, wenn ich mit irgendwelchen anderen Leuten aus der Kirche oder mit Pastoren diskutiert habe. Also ich war immer ein hinterfragender und zweifelnder Mensch. Aber es hat nie dazu gelangt, dass ich das alles in Frage stelle. Aber der Wendepunkt kam dann eben, als ich 38, 39 war, weil da hörte ich das erste Mal, dass man die Bibel auch queerfreundlich auslegen kann. Und das war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben. Also ich musste 39 Jahre werden, damit ich das höre, weil vorher in den Kreisen, wo ich war, gab es keine andere Auslegung. Es gibt verschiedene Strömungen, es gibt charismatische Strömungen, es gibt sehr konservative. Also ich war in sehr konservativen Kreisen und da gab es nur diese, also es wurde die Lutherbibel oder die Schlachterbibel gelesen, also alte, traditionelle Übersetzungen, die überhaupt gar keinen Spielraum dafür ließen. Aber als ich das erste Mal hörte mit 39, da fing das dann eben an, dass ich auf einmal merkte, wow, man kann die Bibel auch anders lesen. Und das erklärte für mich, dass ich homosexuell sein darf, weil ich ja so geschaffen bin. Weil ich immer mir gesagt habe, ich bin so gemacht, ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Warum hat mich Gott so geschaffen, aber ich darf nicht so sein? Das fand ich total widersprüchlich, aber ich hatte keine Lösung dafür. Und als ich mit 39 das hörte von diesem Zwischenraumverein, den es da gibt, queere Christen, die eben die Bibel anders auslegen, da öffnete sich für mich auf einmal ein ganz neuer Kosmos, weil ich merkte, ich darf Christ sein, aber ich darf auch schwul sein. Mhm. Und damit hat dieser ganze Prozess angefangen, damit ich ganz viel hinterfragt habe mittlerweile. Ja, okay. Also genau.
Ja, ja.
So hat das angefangen.
Okay. Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal in einer Bibel gelesen hast?
Ja, das ist also nach dieser, ich glaube jetzt 5,5 Jahre her. Danach habe ich nie wieder die Bibel angefasst. Mhm. Ich will sie auch nie wieder lesen, weil ich gemerkt habe, wie viel Leid ich damit erlebt habe und mittlerweile, also man nennt das Dekonstruieren. Ich habe meinen Glauben, der mir so eingebläut wurde über Jahrzehnte, wirklich komplett dekonstruiert. Ich glaube dieses ganze Konstrukt nicht mehr. Ich glaube nicht mal mehr an diesen Gott, wie er mir verkauft wurde. Mhm. Ich glaube nicht mehr an diesen Jesus, der da am Kreuz und wiederkommt und hin und her und Hölle und Teufel. Die Bibel sehe ich auch gar nicht mehr als inspiriertes Wort Gottes. Also mittlerweile, das ist so ein Brainwashing und also ich habe auch mal mit einer Psychotherapeutin, mit einer anderen, also nicht mit meiner, sondern mit einer anderen darüber gesprochen. Ich hatte mal so eine Interviewanfrage, auch ähnlich wie du das gemacht hast, hat eine andere Frau mich auch mal interviewt und die sagte auch, sie erreicht Menschen aus solchen Sektenstrukturen so schwer, weil diese Menschen, also du kannst ja nicht vom Gegenteil überzeugen. Du hättest auch mich vor Jahren nicht vom Gegenteil überzeugen können. Ich hätte immer noch gedacht irgendwie, nee, ich darf das nicht und das ist Sünde. Und sobald man in Berührung damit kommt, wird man unrein und deswegen muss man das verleugnen. Mhm. Aber als ich angefangen habe, eine Lösung, also ich brauchte noch dieses Zwischending damals, Glaube und Queerness. Mhm. Diesen Zwischenschritt habe ich gebraucht. Bis ich dann wirklich dahin gekommen bin und gemerkt habe, okay, das ist so viel Bullshit, was mir da auch erzählt wurde, so viel Unlogisches, dass ich es eben bis jetzt heute, jetzt knapp 6 Jahre danach, komplett dekonstruiert habe und auch nie wieder überhaupt in irgendeine Kirche gehen würde. Also da bin ich so weit weg von mittlerweile.
Ja. Ja. Wenn ich jetzt einmal so direkt fragen darf, was stellst du dir denn vor, was ist Gott? Wie sieht Gott aus? Wo gibt es Gott? Gibt es überhaupt Gott? Was ist für dich Gott?
Also mittlerweile, also früher war das ein ganz klassisches Bild, was die Bibel eben auch sagt, dieser Gott, der da im Himmel ist und auf alles guckt und alles geschaffen hat. Also mittlerweile glaube ich nicht mehr an einen Gott. Ich glaube durchaus an irgendetwas, eine höhere Kraft, die irgendwie alles so zusammenhält. Vielleicht ist es auch Karma, vielleicht nennt sich das auch anders. Weil ich habe zum Beispiel früher ja immer gedacht, dass ich mich anstrengen muss, dass Gott mich belohnt oder dass ich gut sein muss, damit mich Gott belohnt, damit er mich nicht bestraft. Und wenn gute Dinge in meinem Leben passiert sind, dachte ich immer, wow, das ist ein Segen von Gott. Oder wenn ich Fahrrad fahren wollte und das Wetter war schön, dachte ich, ja, das ist ein Geschenk von Gott oder so. Mhm. Aber so ein Aha-Erlebnis hatte ich zum Beispiel auch an unserer Hochzeit, als wir geheiratet haben vor knapp 2 Jahren. Also die ganze Woche hat es geregnet und nur an unserer Hochzeit war schönes Wetter, dass wir im Garten feiern konnten, weil wir eine Gartenparty geplant hatten. Mhm. Und auf einmal wurde mir so bewusst, ich bin von Gott ganz weit, also ich glaube ja nicht mehr an diesen Gott, ich heirate einen Mann, ich lebe schwul, aber trotzdem habe ich es verdient, an diesem Tag Sonne zu haben. Mhm. Früher hätte ich gedacht, das hat Gott gemacht, aber mittlerweile, da vor 2 Jahren, hätte es ja kein Gott mehr sein können, an den ich geglaubt habe und dachte, wow, aber es trotzdem passiert mir was Gutes. Und ich habe einfach die Überzeugung, dass es irgendetwas gibt, was auch, ja, so eine Art Karma, du tust was Gutes, dir passiert was Gutes, aber an diesen klassischen Gott, wie er mir damals gezeigt wurde, glaube ich gar nicht mehr.
Ja, ja. Also ich muss sagen, da habe ich eine ganz andere Sichtweise und die hatte ich auch schon als Kind irgendwie. Mir hat immer der Tod sehr, sehr viel Angst gemacht, auch heute noch, aber ich habe immer gedacht, irgendwie ist doch all das, was wir hier haben, ein großer Unfall. Also wirklich ein, ja, eins ist zum anderen gekommen, zwei Planeten sind aufeinander gestoßen, daraus ist irgendwie die Erde entstanden oder die Erde gab es schon, dann haben sich Bakterien zu Tieren und Tieren zu Menschen und das hat sich irgendwie entwickelt durch irgendein Unfall, ein Versehen und das ist dann das, was wir eben das, ja, ein Wunder, als ein Wunder bezeichnen oder eben auch nicht, weil es passieren ja nicht nur tolle Sachen hier auf der Erde. Also ich glaube, irgendwie war alles ein Zufall, ein Unfall, ein Versehen. Also das war schon immer so meine Sichtweise. Was ich aber dennoch glaube, ist, dass es bestimmt irgendwie ein Jesus gab, denn dafür gibt es
als
ja auch
historische Person.
Ja, ja, genau.
Aber nicht.
Ich war ja selbst auch in Jerusalem, in Bethlehem und all diese kulturellen und geschichtlichen, religiösen Institutionen oder was auch immer, Denkmäler, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und daher glaube ich schon, dass es das gab. Und es gab bestimmt auch die Bibel, aber es gab auch genauso ganz viele andere literarische Werke aus dieser Epoche. Und zufällig, also das ist so meine Meinung oder meine Ansicht, zufällig ist es dann einfach die Bibel geworden oder für andere Menschen der Koran. Wahrscheinlich gibt es noch andere 100 Millionen Bücher oder Werke, die aus der Zeit stammen, die dann nicht Bibel heißen, sondern Kakilaki oder was weiß ich. Also, weißt du, wie ich meine? Und das ist so meine Überzeugung.
Du musst dir mal vorstellen, mir wurde damals gesagt, und ich habe das früher auch geglaubt, dass dieser Jesus tatsächlich gestorben ist, tot, dass er ins Grab ist, dass er nach 3 Tagen auferstanden ist, von den Toten auferstanden ist und dass er dann in den Himmel gefahren ist auf einer Wolke. Mhm. Und irgendwann würde er wohl wieder so auf einer Wolke niederschweben. Mhm. Also, das sind Bilder, die kann ich gar nicht mehr greifen. Also, so etwas zu glauben, so etwas Abstruses zu glauben, diesen Jesus gab es sicherlich als historische Person, gibt es ja Belege dafür, aber 000, diese ganzen Gottes-Sohn-Geschichten.
Könnte also, ja so ein bisschen wie sowas Übermächtiges, Esoterisches vielleicht, ja. So wie es ja auch WahrsagerInnen geben. Also die sagen ja auch, sie können mit irgendwelchen Geistern sprechen und so war, hat man vielleicht von Jesus auch gedacht, der war vielleicht ein paar Tage im Urlaub, in wirklich. Also, und man hat dann gesagt, ja, der ist irgendwie im Himmel und ja. Bla. Also,
gibt sicherlich tausende Erklärungen. Worauf ich aber nochmal zurückkomme.
Ein paar Tage Urlaub.
Ein paar Tage Urlaub. Wo in Ägypten oder irgendwo gemacht. Ja. Am Strand. Weil, worauf ich nochmal zurückkommen möchte, ist diese absolute Scheinheiligkeit und Heuchlerei in diesen Kreisen. Also, es wird ganz viel verlangt von dir. Es gab auch Kleiderordnungen. Frauen durften keine Hosen anhaben, lange Haare haben. Männer mussten irgendwie am besten einen Bart haben, irgendwie. Also mit Krawatte da im Gottesdienst sitzen. Also ganz viele Regeln und ein ganz vermeintlicher Deckmantel von Nächstenliebe. Also du bist ganz herzlich willkommen, dann kommen alle rein und man hat sich ganz lieb. Aber wehe, du fällst aus dieser Rolle. Wehe, du hast plötzlich einen Freund oder eine Freundin aus der Welt. Wehe, du hast ein uneheliches Kind. Wehe, es geht um Thema Abtreibung. Wehe, es geht um Thema Homosexualität. Da hört auf einmal die Toleranz ganz stark auf. Und das habe ich ja mit meinem Ausstieg damals erlebt. Mir wurde ganz klar gesagt, wenn du diesen Weg der Homosexualität gehen willst, schließen wir dich aus.
Ja.
Und Gott wird dich bestrafen. Da brauche ich mir gar keine Illusion machen. Gott wird mich strafen mit Tod, mit Krankheit. Gott würde sich nicht spotten lassen, dass ich ihn dem Rücken zuwende. Also auch da mit ganz viel Angst gearbeitet. Und weil du auch nach den Folgen fragtest, also am Anfang meines Ausstieges, wenn ich auf der Autobahn gefahren bin, mit hoher Geschwindigkeit, dachte ich, baue jetzt gleich einen Unfall und werde sterben. Das wird eine Strafe sein. Oder wenn ich krank wurde, auch damals, als ich das erste Mal Corona bekommen habe, ich dachte, das ist die Strafe Gottes für mein Leben, was ich jetzt habe. Und das steckt auch immer noch so tief drin. Also ich habe immer noch Momente zwischendurch, wo ich manchmal Angst habe oder denke, das ist jetzt eine Strafe und jetzt irgendwie wird mir das heimgezahlt von diesem Gott. Also das sind so tiefgreifende Erschütterungen, seelische oder auch dass zum Beispiel, wenn jetzt Krieg in Israel und sowas, das ist ja auch alles irgendwie biblisch, gibt es ja auch Textstellen, wo ich Angst habe davor oder Angst hatte und zum Teil kommt das immer noch durch, dass jetzt auf einmal die Apokalypse ausbricht, dass Menschen verschwinden bei der Entrückung, auch wenn ich dich ja schon mal nicht gefunden habe zu Hause, wo ich irgendwie so denke, jetzt ist dieser Mensch weg, weil irgendwie ich habe mal was von der Entrückung gelernt, dass Menschen irgendwann nicht mehr da sind. Also so ganz viele tiefgreifende, traumatisierende Dinge, die mich bis heute begleiten.
Wahnsinn. Empfindest du denn heute irgendwie eine Form von Hass gegenüber dieser, und da wollen wir auch gleich nochmal drauf eingehen, gegenüber dieser Sektengemeinschaft oder Freikirchengemeinschaft? Man muss ja ganz klar sagen, ich meine, ich kenne ja deine Geschichte, ich tue jetzt hier natürlich so, als wüsste ich das alles nicht. Wir wollen das ja natürlich nach außen hin ein bisschen erzählen, weil es einfach wichtig ist, vielleicht auch Betroffene zu erreichen über diesen Podcast oder einfach Menschen darüber aufzuklären, so. Empfindest du Hass gegenüber diesem Verein, ich nenne es jetzt mal ganz übertrieben gesagt Verein, und wenn ja, was würdest du denen am liebsten wünschen?
Also Hass kann ich, das Wort finde ich schwer in den Mund zu nehmen. Ich finde eine ganz, ganz große Ablehnung. Ich würde, also wir hatten ja auch schon die Situation, dass wir zum Beispiel in Hamburg auf diese Straßenprediger getroffen sind, die auch mit diesen Jesus-Schildern rumlaufen. Auch zum Beispiel, als wir auf dem CSD waren, die dann da demonstrieren. Und das merke ich, das triggert mich ganz, ganz stark. Also da treibt mir das die Tränen in die Augen, ich fange an zu zittern, irgendwie muss ich da ganz schnell vorbei. Und ich möchte mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Mhm. Ich weiß, wie diese Menschen ticken. Ich weiß, wie diese Menschen, die so fundamental daran glauben, zum Beispiel auch mein eigener Vater, der mich verstoßen hat, der gesagt, ich gehöre gesteinigt. Also ich habe ja gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Ja. Aber ich weiß, wie diese Menschen ticken und ich weiß, wie weit sie gehen würden. Mhm. Wie weit diese, also auch zum Beispiel, ich war ja in der Stadt, wo wir hier sind, auch in dieser Kirchengemeinde, aus der ich ausgeschlossen wurde.
Genau, von der sprach ich.
Genau, ich werde ja von diesen Menschen nicht mehr gegrüßt auf der Straße. Nee. Das hast du ja auch schon erlebt, wenn wir dann irgendwie einkaufen sind und dann sind Leute, wo ich sage, guck mal, die sind aus der Kirche und die haben mich gesehen, die dürfen mich ja nicht mehr grüßen. Die grüßen mich oder wollen mich auch nicht mehr grüßen, weil sie sich daran nicht teilhaftig machen wollen, dass sie einen Sünder grüßen, der schwul lebt und offen homosexuell lebt. Also ich weiß, wie sie ticken und ich weiß, dass ich mit denen keine Gemeinschaft mehr haben könnte, weil diese Gedanken, dieses Mindset ist so anders. Mhm. Man kann über schönes Wetter reden. Das wäre, glaube ich, das Einzige. Aber alles andere ist so tiefgreifend unterschiedlich. Mhm. Und deswegen, ich empfinde so eine ganz große Abneigung. Ich würde nie wieder solche Kreise betreten und auch mit Menschen, die mich da, also auch durch diese TV-Sendung, habe ich ja ganz viele Zuschriften auch bekommen von Ex-Aussteigern auch, oder von Aussteigern, aber auch von Leuten, die noch da drin sind und die dann auch schreiben, ja, ich würde die Kirche schlecht machen, ich würde Gott schlecht machen und die Bibel schlecht machen. Und da merke ich so, da ist keine Gemeinsamkeit mehr, da würde nie wieder eine Gemeinsamkeit stattfinden. Und es gibt in dieser Welt, in diesem Denken, gibt es ja nur schwarz und weiß. Es gibt nur gerettet oder verloren, es gibt nur Himmel oder es gibt Hölle.
Ja.
Und ich weiß genau, auf welcher Seite die mich sehen, sodass da überhaupt gar kein Konsens mehr wirklich wäre.
Was würdest du dir wünschen hinsichtlich der Gesetze? Also könnte man irgendetwas erreichen, auch durch, ich weiß nicht, eine Form der Proteste, irgendwelche Aktionen, irgendwelche Gesetzesänderungen? Was würdest du dir wünschen als Fortschritt innerhalb dieser Gesellschaft, damit Menschen wie dir so etwas nicht mehr passiert?
Also man muss ja dazu sagen, diese Gemeinschaften, wo ich früher war, die gibt es ja offiziell nicht. Also wir haben uns zum Beispiel damals in irgendwelchen Büroräumen getroffen, irgendwo zu Hause bei Menschen getroffen. Also es ist ja keine Kirche, die einen Namen hat, wo ein Schild draußen hängt, Sonntagsgottesdienst, die gibt es auch. Also es gibt auch recht liberale Freikirchen. Die werden auch immer mehr. Das ist auch so eine Strömung aus Amerika. Da gibt es auch zig Dokumentationen auf YouTube oder also kann man ganz viel finden, wenn man sich dafür interessiert, für diese charismatischen Bewegungen, die gerade aus Amerika kommen, die ja alle sehr biblisch oder auch Trump zum Beispiel, er hat ja auch für sich beten lassen, für sein Amt oder die haben versucht, Corona wegzubeten damals. Solche Menschen sind das, diese Kreise sind das und die gibt es in liberaler Form, die gibt in sehr konservativer Form, aber letztendlich sind sie alle gleich. Und mir wäre es wichtig, es gibt zum Beispiel auf Instagram auch die Vereinigung Fundi Watch, also von Fundamentalismus, die sich dafür stark machen, dass diese Institutionen, diese Kreise begutachtet werden, weil hinter diesen Türen passiert so viel Schlimmes. Also, wie gesagt, Abtreibung, Frauen, die irgendwie ein uneheliches Kind haben, werden verstoßen. Häusliche Gewalt, wie viel häusliche Gewalt passiert, weil Eltern ihre Kinder schlagen, weil Gott sagt, sie sollen ihre Kinder züchtigen. Also hinter diesen Türen passiert so viel und auch gerade seelisch natürlich noch mehr. Druck, Erpressung, Angst machen, Menschen abhängig machen emotional. Also passiert so viel Schlimmes, was nicht offensichtlich ist. Und mir wäre es wichtig, dass da drauf geguckt wird, von mir aus auch verfassungsschutzmäßig, Sektenbeauftragte, dass solche Strömungen oder solche Vereinigungen, es gibt auch solche Konferenzen, die dann in großen Städten stattfinden, dass die verboten werden. Weil letztendlich ist es nichts anderes als Radikalisierung, fundamentalistisch, ähnlich wie Moslems zum Beispiel, Islamischer Staat. Das sind ja, die demonstrieren gegen die Rechte, die wir haben und oder so, gegen diese Geschichten. Und so ein fundamentaler Christ tickt genauso. Und ich bin mir sicher, wenn mein Vater, der so ist, der ist ganz radikal, der geht auch predigen da in Italien, wo er jetzt lebt, wenn er meint, er hätte einen Auftrag von Gott, mich töten zu müssen, weil ich schwul bin, der würde das tun, weil er so indoktriniert ist. Und um das alles irgendwie mal offensichtlich zu machen und verbieten zu können, bräuchte man eine Instanz, die darauf guckt und durchaus Dinge auch verbietet. Bestimmte Versammlungen zum Beispiel oder bestimmte Treffen, dass die einfach verboten werden. Ja. Ähnlich wie Demonstrationen von Islamisten verboten werden, gehören auch solche Institutionen eigentlich verboten.
Da bekommt doch die Aussage Jesus loves you eine ganz besondere Bedeutung, muss man
Jesus
sagen.
Jesus loves ich you, erinnere, wenn du so bist, wie die das wollen. Aber sobald du nicht so bist, liebt dich Jesus auch nicht und deswegen musst du dich verändern.
Ja.
Und es gibt ja auch die Konversionstherapien, die mittlerweile in Deutschland ja auch bei Minderjährigen abgeschafft sind, aber für Volljährige gibt es die immer noch.
Richtig.
Und Konversionstherapien sind ja tiefgreifend traumatisierende Eingriffe. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, also ich kenne Menschen zum Beispiel, die auch in diesem Verein, diesem Zwischenraumverein waren, mit denen ich ja auch Kontakt hatte und auch immer noch habe, sehr gute Kontakte und das waren sehr wichtige Kontakte und sind immer noch sehr wichtige Kontakte für mich, zum Beispiel in Hamburg oder auch in Baden-Württemberg. Also ich kenne Menschen, Männer zum Beispiel, die in Camps waren, damit sie umgepolt werden, damit sie nicht mehr homosexuell empfinden. Die mussten dann zum Beispiel Holz hacken, damit sie männlich werden. Die mussten, die mussten boxen zusammen, damit sie einen Männersport betreiben.
Oh.
Und diese Strömung mittlerweile hat sogar der Gründer damals von Desert Stream hieß das oder Wüstenstrom nach Jahrzehnten gesagt, dass das nie was gebracht hat und die wurden aufgelöst. Aber diese Menschen, die gibt es immer noch in der Gesellschaft, die sowas erlebt haben.
Schrecklich. Also es ist so absurd irgendwie, auch irgendwo so ein bisschen komisch. Das hat irgendwie was Komisches.
Aber es zeigt, wie psychisch labil und anfällig man ist, weil man will, also ich wollte ja nie in die Hölle kommen. Also ich wusste, wenn ich so bin, wie ich bin, werde ich für immer verloren gehen. Und also diese Angst treibt dich dazu, alles dafür zu tun, anders zu werden.
Ja.
Also was habe ich nicht alles getan? Also ich habe mich ja dann auch geöffnet und gesagt, ich habe da irgendwie jemanden kennengelernt, als Kind, Jugendlicher, den ich toll finde. Ja, nee, mit dem darfst du keinen Kontakt mehr haben. Ich habe wie viele Freundschaften von heute auf morgen abgebrochen, weil ich wusste, die tun mir wohl nicht gut. Mhm. Oder auch gerade mit Männern oder so. Also das ist ganz, ganz tiefgreifend.
Zu guter Letzt würde ich jetzt einmal, weil wir natürlich bestimmt den einen oder anderen oder die eine oder andere ZuhörerInnen haben, die vielleicht betroffen ist. Ich würde dich jetzt einfach mal fragen, was würdest du so einer Person, die davon betroffen ist und darunter leidet, empfehlen? Wozu würdest du raten? Was gäbe es für Möglichkeiten, um sich Hilfe zu holen?
Also gut, wenn die Erkenntnis da ist, wenn du erkennst, dass du so eigentlich das nicht glauben kannst, wenn du nicht in der Lage bist, das zu handeln, dich auf jeden Fall erstmal einer Person anzuvertrauen, einer Vertrauensperson suchen, wer auch immer das ist. Ich weiß nicht, ob das jemand aus den Kreisen ist, ob das jemand Außenstehendes ist. Also auf jeden Fall erstmal mit jemandem darüber sprechen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ähnlich wie auch beim Mobbing oder anderen Geschichten.
Ja.
Erstmal eine Vertrauensperson suchen und dann zum Beispiel einfach auch mal im Internet recherchieren. Es gibt es gibt ja Gemeinden, die queerfreundlich sind zum Beispiel. Oder es gibt diesen, den ich schon erwähnt habe, diesen Verein Zwischenraum.net, findet man im Internet. Das sind alles Aussteiger oder viele Aussteiger, die offen homosexuell leben zum Beispiel. Also man kann oder auch einfach nur zum Hausarzt gehen und sich Psychotherapie verschreiben lassen. Einfach, es geht darum, ins Gespräch zu kommen. Es geht darum, dass du Fragen stellen darfst, dass du zweifeln darfst und dass du dass deine Zweifel ausgesprochen werden, weil das ist der erste Schritt, um dich davon zu lösen, darüber zu reden und Dinge ans Licht zu bringen, die du vielleicht in deinem Herzen oder in deinen Gedanken trägst.
Danke. Also, ja. Mir fehlen gerade die Worte. Ich bin ja immer noch sehr überzeugt davon, dass Jesus auf jeden Fall homosexuell war, weil ich meine, er hatte ja auch Kleider getragen und lange Haare getragen.
Nee. Das müssen wir anders erklären. Also jetzt muss ich aber dann mal doch mit meiner Bibelkenntnis kommen. Also die Kleider waren damals normale Kleiderordnung für Männer, das waren Gewänder, die Haare waren...
Ja, das war die queere Szene der...
Aber was man sagen könnte, er hat sich ja mit seinen Jüngern getroffen und Johannes zum Beispiel oder so, der lag auch in seinem Schoß, auf seinem Schoß und die haben zusammen gegessen. Also ganz viel körperliche Nähe. Und wie weit die dann gegangen sind, das weiß ich natürlich auch nicht.
Nee, genau. Also ich glaube schon, dass das auch vorkam damals. Definitiv. Davon bin ich überzeugt. Das gab es schon immer und wahrscheinlich auch in diesen Kreisen. Gut, wir sind auch am Ende angekommen. Die Folge ist schon etwas länger als vergangene Folgen, aber das ist ein wichtiges Thema. Da haben wir schon lange überlegt, darüber mal zu sprechen, auch wenn es eben ernst ist. Aber man kann natürlich nicht immer nur lustige ja, lustige Folgen produzieren. Ja, ich finde, das ist ein wichtiges Thema.
Genau, und wenn jemand da was noch mit hat, irgendwie Gesprächsbedarf hat, schreibt gerne Donatella an. Ich habe auch Adressen, ich stehe auch zur Verfügung für Gespräche. Also scheut euch nicht, Donatella anzuschreiben.
Und vor allem, und wenn ihr an meinem Interview teilnehmen möchtet, ja, genau, und mich dabei unterstützen möchtet an meiner Forschungsarbeit, dann meldet euch bitte unbedingt. Ich brauche unbedingt noch InterviewpartnerInnen, die eben betroffen sind, oder aber auch Experten. Also Experten bedeutet entweder PsychologInnen oder SozialarbeiterInnen, die eben mit dieser Zielgruppe LGBTQ und Sektenaussteiger, / FreikirchenaussteigerInnen zu tun hatten und gearbeitet haben.
Ja, ich möchte dir danken für den Raum, den ich hatte. Vielleicht hat man auch gemerkt, dass mich das sehr mitnimmt, weil ich auch viel
und schnell sprichst, ja.
Aber ja, ich danke für den Raum und wünsche jedem, dass er so leben darf und lieben darf, wie er das möchte, unabhängig von all dem, was da von außen kommt.
Ja, in diesem Sinne, ich mache jetzt noch mal einen kleinen Werbeblock zum Abschluss, denn ich muss sagen, wir haben jetzt die Bewerbungsfrist für den Eurovision Lip Sync Contest abgeschlossen. Also wir haben die 8 Artists gefunden, gecastet, sie sind jetzt alle eingeplant. Das heißt, wir haben wundervolle KünstlerInnen der Queer Community und Allies, die eben auf der Bühne am 16. Mai in Kiel in der Pumpe beim ELC stehen werden und eine wahnsinnige Show abliefern werden. Es ist ein internationaler Contest, der bereits in 6 Ländern dieses Jahr stattfindet, in Europa. Und zum ersten Mal in Deutschland, ich darf das Ganze veranstalten. Und was soll ich sagen? Wenn ihr dabei sein wollt, schnappt euch schnell noch ein Ticket. Es sind tatsächlich schon einige bestellt worden bzw. verkauft worden. Also wir sind schon wirklich gut besucht. Wenn ihr die Chance haben möchtet, dann auf Eventim einfach mal ELC oder Eurovision Lip Sync Contest ansuchen und anklicken und bestellen oder einfach auch dem offiziellen Account ELC Deutschland abonnieren auf Instagram. Das wird was ganz, ganz Tolles, verspreche ich euch. Ich werde das ganze Event moderieren. Wir werden eine prominente Jury dabei haben, eine Aftershow-Party, also für schlappe 19 Euro Eintritt. Das bekommt man so nicht nochmal. Das sage ich euch. Das ist das Event des Jahres. Und ich merke gerade, dass ich mich anhöre wie der Glöckler bei seinem Teleshopping-Kanal. Also ich preise das an.
Und wenn ihr das kauft, kriegt ihr noch das.
Dann
das
bekommt ihr, genau. Wenn ihr das kauft, könnt ihr mich am nächsten Freitag auch noch in der Daddy's Bar auf der Reeperbahn, beziehungsweise ich glaube Talstraße ist das, live erleben. Denn dort werde ich auflegen ab 23 Uhr am nächsten Freitag, den, ich glaube, 23.03. oder so.
22. Ja, aber nicht nur, wenn ihr ein Ticket kauft. Ihr könnt
auch so nicht. Natürlich, alle können kommen. Alle sind dabei. Außer die Leute, die sich Songwünsche äußern. Die sind
können zu Hause bleiben.
Das wird toll und ich freue mich. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, für eure Treue, denn diese Woche hatten wir wirklich Rekord. Wir hatten so viele Downloads und Streams wie noch nie zuvor. Und das dank euch allen, ihr süßen Mäuse. Also ich bin wirklich dankbar und freue mich sehr über eine wachsende Community, die uns bei unserem Blödsinn auf jeden Fall zuhören, die von uns uns treu sind. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr, sehr doll freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, eine Bewertung hinterlasst. Also Leute, bitte bewerten, was das Zeug hält. Natürlich nur 5 Sterne, mindestens 4 Sterne, das wäre großartig. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und der Manuel natürlich auch.
Danke und alles Gute für euch.
Und ich liebe euch alle, das wisst ihr. Bis bald!
Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonniere unseren Podcast und hinterlasse uns eine positive Bewertung.